sag mal, Kai, so ein ganz typischer BWLer. Würdest du sagen, das ist eher ein Freund oder eher ein Feind?
Ich verweigere die Aussage.
Okay, dann frage ich nochmal was anderes. Würdest du ihn eher als kompetent oder als weniger kompetent betiteln?
In manchen Bereichen kompetent, in anderen weniger.
Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
Das ist die diplomatischste Antwort, die ich, glaube ich, liefern konnte. Damit herzlich willkommen zurück bei Positiv korreliert in der 13. Folge der 4. Staffel. Hallo Luise.
Hallo Kai.
War das so ein typisches Stereotyp oder warum hast du mit dem Beispiel begonnen?
Ich glaube, wir alle haben, wenn man sich so BWLer in den Raum wirft, den Begriff, irgendwie ein Gefühl dazu oder schon mal ein Bild vor Augen. Und ich dachte, ich check mal ab, was dein Bild davon ist.
Ah ja, spannend. Ja, heute geht es um Stereotype, wie wir diese Stereotype irgendwie kategorisieren können, wie das überhaupt so ein bisschen funktioniert mit Stereotypen. Was ich spannend finde an der Psychologie, ist häufig nicht, dass wir irgendwie sagen, so ja, Stereotype existieren und sie sind schlecht. Dafür braucht man an sich erstmal keine Psychologie, aber sie hilft uns so ein bisschen dabei, das so ein bisschen mehr zu verstehen, warum das so ist, wie es ist und vielleicht daraus dann auch irgendwelche praktischen Implikationen abzuleiten, was wir vielleicht dagegen machen können. Und dazu schauen wir uns heute ein besonderes Stereotype-Model an, und zwar das Stereotype-Content-Model. Luise, was ist denn das Zitat der Folge heute?
Das Zitat ist heute von Albert Einstein. Der hat nämlich mal gesagt, es ist einfacher, ein Atom zu spalten, als Stereotype zu brechen. Was sagst du dazu, Kai?
Da stimmt wahrscheinlich was dran. Ich weiß nicht genau, wie schwierig es ist, ein Atom zu spalten, aber es ist nicht einfach, Stereotype zu brechen, da sie häufig eben nicht explizit sind, sondern häufig eben auch implizit. Das heißt, viele von uns können sagen, ja, um jetzt bei deinem in Anführungszeichen harmlosen Beispiel zu bleiben, so ja, ich habe gar nichts gegen BWLer, aber dann auf einmal in irgendwelchen psychologischen Tests kann man dann eben doch herausfinden, oh, da gibt es dann mehr Stereotype, als man denkt. Und an diese implizite, schon fast unbewusste Ebene ranzukommen, das ist relativ anspruchsvoll. So jedenfalls der Stand in der Psychologie.
Genau, und genau das gucken wir uns nämlich heute an, nämlich was sind denn eigentlich Stereotype in der Psychologie, wie würden wir die beschreiben? Und drei Punkte, auf die wir heute noch eingehen, sind dominant religiös sein und Stereotype und Taxonomie.
Theorie.
Das Modell habe ich eben schon mal so als Taxonomie beschrieben. Kai hat schon gesagt, wir gucken uns heute nämlich vor allem ein Modell an, das ist von Fiske, die hat da ganz viel Forschung zu gemacht und wir haben jetzt vor allem einmal so ein Review-Paper sozusagen euch in die Quellen gepackt, das könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Und dieses Modell ist eben eine Taxonomie, die versucht, Stereotype auf zwei orthogonalen Dimensionen zu beschreiben. Klingt kompliziert, orthogonal ist eigentlich, dass ihr euch das ein bisschen wie so ein Koordinatensystem vorstellen könnt. Auf der einen Achse, der, ich sag mal, X-Achse, hat man dann die Dimension Wärme. Und auf der anderen Achse, also der Y-Achse, hätte man dann die Dimension Kompetenz. Kai, was ist denn jetzt Wärme und Kompetenz, wenn man sich Stereotype anguckt?
Ja, vielleicht können wir zwei Fragen jeweils mit jeder Dimension irgendwie verbinden. Wir können bei Wärme fragen, für wie sympathisch oder vertrauensvoll halte ich eine Person, für wie warm halte ich sie? Und bei Kompetenz hingegen, für wie kompetent halte ich diese Person? Und es ist interessant, dass es hier zwei orthogonale Dimensionen sind, weil orthogonal impliziert so ein bisschen, dass diese zwei Dimensionen unabhängig voneinander sind. Das heißt, da sollte jedenfalls in der Theorie keine Korrelation zwischen beiden bestehen. Das heißt, in der Theorie ist es möglich, dass jemand warm und kompetent ist, warm und nicht kompetent, nicht warm und kompetent und nicht warm und nicht kompetent. Alle diese vier Möglichkeiten sind möglich und wir können Stereotype dann irgendwie auch zu diesen vier Möglichkeiten auf diesen zwei Dimensionen irgendwie zuordnen.
Ganz genau. Und ich würde sagen, genau das machen wir doch jetzt vielleicht. Wir können uns jetzt ja mal so vorstellen, dass jede Person oder jedes Stereotyp eigentlich so wie so ein Punkt in diesem Koordinatensystem ist. Und um das so ein bisschen besser zu verbildlichen, Kai, lese ich dir jetzt einfach mal ein paar typische Personengruppen vor und du versuchst mal, die ungefähr einzuordnen. Also sind sie hoch oder niedrig in Wärme und hoch oder niedrig in Kompetenz. Bereit.
Bevor wir starten, nur um eine Sache klarzustellen, weil ich glaube ich auch nicht ganz klar gesagt hatte. Es geht hier um Wahrnehmung, richtig? Es geht darum, genau. Nehmen wir diesen Stereotyp als warm und kompetent wahr?
Genau, genau.
Okay, super, dann bin ich jetzt bereit.
Top. Okay, alte Menschen, wo würdest du die einordnen?
Alte Menschen werden grundsätzlich eher als warm wahrgenommen, würde ich sagen. Wobei ich mir auch das Gegenteil vorstellen könnte. Gleichzeitig aber als weniger kompetent. Und bevor ich hier irgendjemanden diskriminiere, es ist ein Fakt, dass die fluide Intelligenz mit dem Alter abnimmt. Die fluide Intelligenz nimmt nämlich mit ziemlich frühem Alter schon ziemlich drastisch ab. Ich glaube, ab 25 geht es bergab.
Mhm. Okay, dann gehen wir mal weiter zu reiche Menschen. Allgemein reiche Menschen. Was würdest du sagen?
Der Stereotyp ist, dass reiche Menschen eher nicht warm sind, würde ich sagen, aber kompetent, weil wir dann irgendwie dann doch versuchen, dieses Verhalten oder das, die Konsequenz, dass sie reich sind, irgendwie zu erklären und dann sagen, ah, weil sie reich sind, müssen sie sich das verdient haben. Unter anderem auch, weil wir alle so ein bisschen glauben, dass wir in einer gerechten Welt leben und deswegen denken, sie haben das verdient, reich zu sein, also müssen sie kompetent sein.
Dann gehen wir mal genau auf das andere Beispiel. Menschen, die obdachlos sind, was glaubst du, wo wird man die klassischerweise einsortieren?
Nicht warm, nicht kompetent.
Mhm.
Das ist wieder, und ich glaube, da habe ich vorher nicht drüber nachgedacht, aber dieser Glaube an die gerechte Welt ist dann doch recht stark bei uns immer so ein bisschen vertreten. Und natürlich meckern wir alle so ein bisschen, wie ungerecht die Welt ist. Aber wir versuchen dann trotzdem so ein bisschen Sachen zu rechtfertigen.
Ja.
Und dann irgendwie zu sagen, so ja, wenn es so ist, das kann nicht einfach daran sein, dass die Gesellschaft hier irgendwen diskriminiert, sondern die Person muss das dann in Anführungszeichen verdient haben. Und das muss daran liegen, dass sie A, nicht sympathisch und B, nicht kompetent ist.
Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und dann gehen wir vielleicht jetzt einmal so zur größten Gruppe, wo sich wahrscheinlich viele Leute dann doch so ein bisschen einfinden würden. Die klassische Mittelschicht, was man so betitelt, vielleicht auch hier in Deutschland, wo würdest du die einordnen?
Ich würde die klassische Mittelschicht irgendwo in der Mitte einordnen. Vielleicht so ja, als warm, aber vielleicht so mittelkompetent. Vielleicht so, ja, es reicht so für die Mittelschicht. Also die Person ist so irgendwo in der Mitte. Ja.
Ja.
Ich muss sagen, ich fühle mich ein bisschen, das ist dann doch unangenehm, das so laut auszusprechen, quasi so verschiedene Personengruppen so stark zu klassifizieren, weil man dann natürlich doch sehr stark pauschalisiert und das habe ich jetzt auch gemerkt. Wenn ich jetzt an alte Menschen denke, dann kann ich an eine sehr liebe Oma denken, die sich irgendwie um alle gut kümmert, aber gleichzeitig auch um so ein grumpy old man, der die ganze Zeit nur noch Leute anmeckert. Aber jetzt würde mich interessieren, lag ich überhaupt richtig oder wie würdest du es auswerten?
Tatsächlich lagst du in allen Beispielen sogar richtig.
Mhm. Oh,
und das sind so ganz klassische Beispiele eigentlich, wie man das halt eben so aus dem Bauch heraus einsortiert. Oder wenn man jetzt Fragebogen rumgeben würde, würden die meisten Menschen wahrscheinlich mit dem Vorbehalt, dass auch viele Leute sagen, ah, ich will jetzt zwar nicht pauschalisieren, aber, und dann würde man das erstmal tatsächlich so einsortieren. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, ist, man kann da sehr, sehr viele Dinge einsortieren. Wir sind jetzt so auf Personengruppen gegangen. Man kann auch je nach Land, in dem man lebt, andere Nationalitäten da sozusagen einsortieren. Also wir in Deutschland haben schon eher einen Drift, dass wir einige Nationalitäten, wahrscheinlich eher westlich orientierte im Sinne von USA, eher zum Beispiel zu hoher Kompetenz zu sortieren, als vielleicht andere Nationalitäten. Das heißt, es ist eigentlich so ein Koordinatensystem, wo ganz schön viele Kreuze gesetzt werden können, auch wenn man das vielleicht erstmal so nicht möchte oder das so unintuitiv findet.
Kann ich dich was fragen, Luise? Und zwar, wir haben gesprochen über zwei orthogonale Dimensionen, Wärme und Kompetenz. Findest du, diese Dimensionen sind wirklich so orthogonal zueinander? Ich habe das Gefühl, die sind doch ein bisschen positiv korreliert miteinander.
Ich glaube ja. Und ich glaube, genau deswegen würde man nicht ein Stereotyp nur auf einer Achse sozusagen einsortieren. Ich glaube, das ist so den Kompromiss, den man schließt, dass man sagt, okay, irgendwie gehören die ja doch zusammen und deswegen nimmt man immer beide Achsen. Oder was würdest du sagen?
Also bei dem Beispiel mit der reichen Person, ich sehe schon, dass man manchmal Leute als weniger warm, aber kompetent einordnen kann. Aber ich denke, im Normalfall sehe ich da zumindest eine kleine positive Korrelation zwischen Wärme und Kompetenz. Einfach auch wahrscheinlich, weil, oder so zumindest die Hoffnung, dass Leute mit Wärme dann vielleicht auch so einen Halo-Effekt um sich herum haben und auf einmal so positiv auch auf andere wirken und vielleicht deswegen auch als kompetenter wirken. Aber spannend, die beiden Dimensionen. Wie kann man das denn jetzt nutzen, dieses Modell irgendwie, um Stereotype besser zu verstehen?
Also das Paper, was wir uns angeschaut haben, setzt sozusagen so eine Verkettung voraus oder nimmt die an, die eben das Social oder dieses Stereotype-Model ganz gut sozusagen mit einbettet. Und zwar, das Modell, was wir uns anschauen, existiert ja nicht einfach so, weil sich das PsychologInnen mal ausgesucht haben, sondern es existiert, weil wir eben soziale Strukturen haben, die eben dieses warm, kalt oder eben kompetent, inkompetent fördern oder postulieren, kann man eigentlich sagen. Das heißt, wir haben eine soziale Struktur, daraus entstehen Stereotype und aus einem Stereotyp, und ich glaube, das sagt eben diese Worte, die da gewählt wurden, wie kompetent und warm, auch schon ganz gut, entsteht eben auch eine emotionale Wertung gegenüber Personen. Ich glaube, das hast du eben auch schon ganz gut gesagt. Deswegen fällt uns das ja auch so schwer, manche Leute da einsortieren zu wollen, weil man ja dann auf der anderen Seite schon sagt, naja, wenn ich jetzt jemanden nicht kompetent einsortiere, fühlt sich erstmal so an, als würde ich die Person ja damit auch beleidigen. Und natürlich kann auch durch so eine Konnotierung an Stereotypisierung eine Diskriminierung folgen, die dann wirklich eben auch sich in Handlungen äußert.
Das ist sehr spannend. Ich glaube, mich überzeugt dieser Punkt, dass Wörter, die wir benutzen, sehr häufig auch schon eine emotionale Wertung beinhalten. Wir sprechen da in ein paar Folgen nochmal drüber, wenn es um Persönlichkeit geht, aber das ist genau das gleiche Thema. Wenn wir irgendwie über Extroversion sprechen oder über Offenheit oder Gewissenhaftigkeit, all diese Wörter haben auch eine emotionale Wertung. In unserer Gesellschaft finden wir eben extrovertierte, gewissenhafte, offene Leute, bewerten wir meistens positiver als Leute, die diese Attribute nicht haben. Und hier ist es ganz genauso. Sobald ich mit einer bestimmten Gruppe irgendwie Wärme assoziiere oder Kompetenz assoziiere, dann fällt es mir sehr leicht, eben über diese Gruppe im Ganzen schon zu urteilen und zu sagen, okay, diese Gruppe ist warm, so behandle ich die Gruppe. Diese Gruppe ist inkompetent, so behandle ich die Gruppe. Mhm. Und das fördert dann natürlich Diskriminierung.
Ich würde da direkt einmal anschließen. Das haben wir schon mal vor ein ganz paar Folgen, ich glaube, das war sogar die letzte Staffel, angesprochen. Und zwar so ein In-Group-Out-Group-Phänomen. Kai, was bedeutet denn, was ist eine In- und was ist eine Out-Group nochmal für die letzte Folge nicht gehört haben?
Das ist eine ganz tolle Unterscheidung, aber ich weiß auch, dass du diese Unterscheidung sehr gerne magst. Es geht quasi darum, dass Leute sich immer entweder in einer In-Group oder in einer Out-Group befinden. Und diese In-Group und Out-Group ist sehr dynamisch und kann sich jederzeit verändern. Mhm. Wenn ich jetzt daran denke, irgendwie Podcast, dann sind Luise und ich die In-Group und alle anderen sind vielleicht die Out-Group. Wenn ich jetzt aber an Geschlecht denke, dann wäre ich vielleicht für mich persönlich für das männliche Geschlecht die In-Group und Luise wäre dann die Out-Group. Wenn wir jetzt aber in einer größeren Gruppe wären und wir sollen irgendwie ein Team bilden, dann wäre unser Team die In-Group und alle anderen, die nicht in unserem Team sind, wäre dann die Out-Group. Das heißt, wir können immer zwischen zwei Gruppen differenzieren. Und das hat ganz schön viele Auswirkungen. Willst du mal so ein paar Auswirkungen vorstellen?
Ich glaube, da kann man eben genau in dieser Verkettung wieder ansetzen. Also wir haben durch dieses Phänomen ja ein Gefühl von, da gehöre ich zu, aber auch eben ein Phänomen von, die gehören nicht zu meiner Gruppe. Und das führt natürlich dazu, dass man sich ein Bild macht von der anderen Gruppe. Und ganz klassisch ist eben, dass man die andere Gruppe als sehr viel homogener wahrnimmt als die eigene Gruppe. Vielleicht kennt ihr das so in Klassenverbänden, dass man immer sagt, ah, die Klasse E, das ist ja die Streberklasse etc. Und genau das führt natürlich zu Stereotypisierung. Und wenn wir bei der Verkettung bleiben, eben auch kann bis hin zu einer Diskriminierung führen, wenn man natürlich aufgrund von Stereotypen viele Leute einer anderen Gruppe auch gleich behandelt.
Und da passt dieses Modell wirklich sehr gut da. Wenn ich jetzt irgendwie an die Gruppe Studierende denke, dann kenne ich in dieser Gruppe sehr viele Leute, die warm sind, aber auch Leute, die nicht warm sind. Und genauso ist es mit Kompetenz und Inkompetenz. Das liegt aber auch daran, dass ich einfach viel mehr Leute von meiner In-Group in diesem Fall kenne. Rentner zum Beispiel kenne ich nicht so viele und vielleicht die Leute, die ich kenne, von denen schließe ich dann auf alle Rentner oder auf alle alten Leute. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel viele warme, kompetente Rentner denke, dann könnte ich daraus schließen, alle sind so. Und diese Pauschalisierung, weil eben die Outgroup häufig so homogen wahrgenommen wird, das ist eben das, was dann zur Diskriminierung letztendlich führen kann. Luise, was impliziert jetzt eine solche Taxonomie dann in der Praxis? Was ist der Praxistransfer?
Ich glaube, es ist ganz spannend, was du am Anfang gesagt hast, dass wir in der Psychologie nicht sagen, Stereotype sind schlecht, weil es passiert automatisch, dass wir stereotypisieren. Und auch wenn wir, wie wir jetzt eben schon gesagt haben, das nicht wollen, haben wir ein Gefühl zu bestimmten Personengruppen, weil wir dieses In-Group-Out-Group-Phänomen haben und weil wir natürlich nicht jede Person auf dem ganzen Planeten einzeln kennenlernen können, selbst wenn wir es wollten. Und das natürlich führt dazu, dass man halt diese Stereotype hat. Und ich glaube, da kann die Praxis ansetzen, das erstmal so begreiflich zu machen. Weil ich glaube, wenn ich einmal gefragt werde, was ist das denn für dich, diese Person, ist die eher kompetent oder warm und wo würdest du das Kreuzchen sozusagen im Koordinatensystem setzen, dann reflektiert man ja auch wirklich, wo steht diese Personengruppe für mich und was würde das bedeuten, wie ich mich denen gegenüber verhalte. Also wie verhalte ich mich jetzt einer alten Person gegenüber? Vielleicht rede ich dann direkt extra laut und die alte Person denkt sich, naja, ich bin auch erst 70, also ich bin vielleicht noch nicht schwerhörig, nur weil das andere Leute mit 70 schon sind. Und ich glaube, genau da ist eben so ein Bewusstsein zu schaffen, voll gut, wenn man sich mal so ein Modell einfach anguckt und anschaut, woher kommt es denn, ohne das direkt so zu bewerten. Was nimmst du denn da so mit?
Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist dieses Modell jetzt etwas, soll ich das machen im Alltag? Soll ich jetzt quasi mir eine Person anschauen und denken, ist das jetzt warm? Ist die Person kompetent? Oder ist das eher was dann zu mehr Stereotypisierung führt? Also soll ich jetzt dieses Modell mitnehmen und im Alltag anwenden oder soll ich das quasi eher lassen und verstehen, dass wir das aber so machen?
Ich glaube, alle Leute, die jetzt aus der Folge rausgehen, werden erstmal das tun. Also werden erstmal gucken und überlegen, wo hätte ich das denn einsortiert? Aber ich glaube, indem man das macht, reflektiert man sozusagen auch, was man macht. Weil man macht es eigentlich automatisch. Das hattest du am Anfang ja gesagt, dass man es implizit macht. Und meine Hoffnung wäre natürlich, dass wenn man das explizit macht, dass man dann erstmal merkt, dass man es überhaupt macht. Und ich glaube, dann ist aber jede Person wieder selber gefragt, aus dieser expliziten Stereotypisierung herauszuarbeiten, dass man da vielleicht, auch wenn das Stereotyp irgendwie im Kopf ist, das nicht ausdrückt. Aber vielleicht ist das ein bisschen utopisch. Was würdest du denn sagen? Wie würdest du mit diesem Modell dann umgehen, wenn man das jetzt erstmal gelernt hat?
Ja, der Transfer in die Praxis ist wirklich nicht einfach, weil es eben häufig auch was ist, was einfach so passiert. Aber es ist eine gute Möglichkeit, eben zumindest versuchen, diese Stereotype zu brechen, wie Einstein meinte. Ich glaube, ich würde jetzt nicht rausgehen und sagen so, ja, nee, du bist warm, du bist inkompetent. Aber ich glaube, dass uns das Modell hilft, unser eigenes Verhalten ein bisschen besser zu verstehen. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel mal merke, dass ich irgendeine Personengruppe zum Beispiel irgendwie bewerte, das kann jetzt Wärmekompetenz sein, aber es kann theoretisch auch auf anderen Dimensionen sein, dass ich mir dann einfach bewusst mache, stimmt, das mache ich gerade, warum mache ich das eigentlich, ja. Ist das gerechtfertigt, trifft das auf alle Leute zu? Und ehrlich gesagt, die Antwort ist in den allermeisten Fällen, nein, das trifft eben nicht auf alle Leute in dieser Gruppe zu.
Ja.
Wir wollten noch ganz kurz über ein anderes Modell sprechen, was uns so ein bisschen an dieses Stereotype-Content-Model erinnert, nämlich dieses Konzept Agency versus Communion im Selbstkonzept. Kannst du das einmal ganz kurz erläutern, Luise?
Genau, also das Selbstkonzept ist jetzt sozusagen was weggeht von wie beschreibe ich andere und hin zu wie beschreibe ich mich selbst. Und diese beiden Begriffe prägen eigentlich, dass Menschen unterschiedlich sich sozusagen richten können, je nachdem, wie sie sich selber in der Welt wahrnehmen. Und zwar haben sie entweder, eigentlich kann man es, ich würde es als Machtbestreben vielleicht betiteln. Kai, falls du eine bessere Übersetzung hast, unterbrich mich. Ja. Versus als Gemeinschaftsgefühl. Und das sind eben zwei Dinge, so ein Machtmotiv oder so ein Gemeinschaftsmotiv, die manchmal auch gegeneinander gehen, wo Menschen halt unterschiedlich sich einordnen können und eben auch unterschiedlich daraus resultierend handeln. Wo siehst du denn jetzt die genaue Parallele?
Ich glaube, die Parallele, also abgesehen davon, dass es auch zwei fancy und sparsame Dimensionen sind, was wir in der Psychologie eh immer lieben, ich glaube, es hilft uns so ein bisschen zu verstehen quasi, wie wir Leute bewerten. Und insbesondere diese, und da kommen wir wieder zu In-Group, Out-Group, wenn es darum geht, wie und warum bewerten wir Leute auf eine gewisse Weise, da hilft uns dieses Agency versus Communion Modell sehr weiter. Da wird nämlich häufig zum Beispiel gefunden, dass Konservative andere Konservative als warm bewerten und Progressive bewerten andere progressive Menschen als warm. Und so kann man das auch auf viele andere Gruppen eben übertragen. Wir tendieren nämlich dann eben dazu, die Leute aus unserer In-Group als warm und kompetent zu bewerten und die Leute aus unserer Out-Group eher nicht.
Und ganz am Anfang habe ich ja gesagt, wir sprechen noch über dominant religiös sein. Und das fand ich ganz spannend, weil sehr dominant religiöse Menschen, also beispielsweise Anführer in religiöser Gruppen, werden ganz oft als kompetent und warm betitelt. Und das ist für mich ultra unintuitiv gewesen. Vielleicht ist es für dich auch, Kai, weil dadurch, dass ich nicht keiner religiösen Gruppe angehöre, ist das für mich erstmal abschreckend, wenn jemand da so eine Religion postuliert sozusagen. Aber natürlich ist es so, dass für alle Leute, die eben einer religiösen Gruppe angehören, genau die Personen ja die super Kompetenz und die super Wärme ausstrahlen. Und ich glaube, da ist es eben ganz spannend, dass Menschen dann wahrscheinlich aus so einem Communion, also aus so einem Gemeinschaftsmotiv heraus, eben auch dieser Gemeinschaft nachgehen wollen, indem sie eben auch genau diese Person dann so stereotypisieren, wie es in dieses Gemeinschaftsprinzip passt. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich fand das so ein spannendes Beispiel, weil genau, hätte ich dich das, glaube ich, eben gefragt, hättest du da auch wahrscheinlich gedacht, hä, wo sortiere ich das denn jetzt ein? Das sieht vielleicht, daran sieht man vielleicht auch nochmal, dass es eben nicht, es gibt kein richtig oder falsch, Stereotype einzusortieren, sondern eher ein, aus welchem Blickwinkel habe ich das Stereotyp und wie empfinde ich mich selbst? Und so wird dann auch mein Stereotyp sozusagen herauskommen.
Absolut. Luisa, wir haben noch ein letztes Thema für heute. Ich muss zugeben, ich habe den Begriff vorher noch nicht mal gekannt. Deswegen bin ich wirklich gespannt, wenn du uns jetzt noch ein bisschen mehr darüber erzählst. Und zwar, wir haben ja bisher nur über Stereotype gesprochen in diesem Modell. Jetzt gibt es aber noch diesen Begriff der Counter-Stereotypes. Als erstes mal, was ist das? Und dann B, wie kann man diese Counter-Stereotypes dann in das bestehende Modell vielleicht auch integrieren?
Als Counter-Stereotypes werden Stereotype beschrieben oder Menschen beschrieben, die eben genau dem Stereotyp, das sie eigentlich vielleicht haben könnten, nicht entsprechen. Beispielsweise eine weibliche Person, die Bauingenieurswesen studiert, wäre wahrscheinlich ein Counter-Stereotype, weil das eher was ist, was man denken würde, ah, das studieren ja nur Männer. Und genau da kann man dann eben sagen, nee, das ist eine Person, die eben dem Stereotyp nicht entspricht. Und ich glaube, man vergisst ganz oft, wenn man über Stereotype spricht, dass es ganz viele Leute gibt, die einem Stereotyp nicht entsprechen. Und wir alle haben bestimmt irgendwas, wo wir unserem Stereotyp, ich als Frau, du als Mann etc., nicht entspricht sozusagen. Deswegen ist es ganz wichtig, sich das nochmal anzuschauen. Und tatsächlich haben aber da das Social Content Model, da stößt es ein bisschen an die Grenzen, weil darüber spricht das Review nicht und darüber spricht auch Fiske in ihren anderen Papern bis jetzt noch nicht drüber. Wie würdest du das so jetzt in Verbindung setzen mit diesem Modell? Wir haben jetzt gesagt, man kann ja alle Menschen einsortieren, jetzt kann man es doch plötzlich nicht.
Meta-Kommentar erstmal. So funktioniert quasi psychologische Forschung. Man schaut sich ein Modell an und auf einmal stößt man an die Grenzen oder man leitet ein neues Konzept an und fragt sich dann, warte, wie ist das eigentlich für den und den Fall? Und das ist wirklich spannend, weil wir können das jetzt gerne mal zusammen dann live probieren quasi, wie man da jetzt eine Forschungsfrage draus entwickeln würde. Vielleicht gibt es Forschung dazu und wir wissen es noch nicht, aber jetzt unter der Annahme, dass das Modell sich eben noch nicht mit Counter-Stereotypes beschäftigt hat, mein erster Gedanke wäre, okay, das Modell ordnet ja erstmal Gruppen ein und nicht einzelne Personen. Das heißt, wir haben ja in diesem Modell diese Pauschalisierung. Aber wir können dieses Modell jetzt vielleicht in einem nächsten Schritt trotzdem auf eine individuelle Ebene runterbringen. Weil wir bewerten ja nicht nur Gruppen als warm oder kompetent, sondern wir bewerten ja auch Einzelpersonen als warm oder kompetent. Und jetzt ist natürlich der weniger spannendere Fall wäre dann natürlich, okay, eine Person, die sehr repräsentativ für das Stereotyp der Gruppe ist, die wird wahrscheinlich genau gleich bewertet, wie eben die Gruppe auch bewertet werden würde.
Ja.
Aber wie ist das jetzt, wenn eine Person eben zu der Gruppe dazugehört, aber eben genau das Gegenteil des Stereotyps irgendwie ausdrückt? Ehrlich gesagt, ich kann mir beide Hypothesen vorstellen. Ich kann mir sehr viele Beispiele ausdenken, wo Leute dann noch schlechter oder noch extremer als das Stereotyp bewertet werden, weil man sagt, und ich bleibe jetzt bei deinem Beispiel mit dem Bauingenieurwesen, wenn man sagt, okay, das ist jetzt eine Frau, in Anführungszeichen, die das freiwillig studiert, dann muss die diesen Stereotypen noch krasser entsprechen, weil warum sollte sie das sonst machen?
Ja.
auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, die Leute werden wärmer oder positiver irgendwie bewertet, weil man denkt, wow, sie machen das trotz dieser Stereotype über diese Personengruppe. Das bewundere ich zum Beispiel und deswegen schätze ich die Person jetzt zum Beispiel wärmer ein oder kompetenter ein, weil dann muss die Person da irgendwie besonders herausragen, dass die Person sich leisten kann, das zu machen. Das wären so meine zwei Hypothesen. Was denkst du?
Erstmal stimme ich dir da voll zu. Also ich finde, das ist ein super Ansatz. Für mich sind Counter-Stereotypes immer Dinge, wo man ansetzt, wenn man lernt. Vielleicht, wenn man sozusagen so das Modell erstmal Modell sein lässt, aber das Modell postuliert ja diese Verkettung an. Wir haben ein Stereotyp und weil wir das so und so konnotieren, passiert dann das und das. Und vielleicht setzt da eigentlich so ein Counter-Stereotype an, dass man da sozusagen in der Verkettung von Stereotyp zu Diskriminierung einen Cut hat, weil man plötzlich eben nicht mehr aus dem Stereotyp direkt die emotionale Wertung ableiten kann. Also ich sehe die und die Person, ich bewerte die so und dann kann ich mich so und so verhalten. Und plötzlich sagt die Person was, was nicht mehr mit reinpasst. Und da muss man ja sozusagen in dem, was man sonst immer macht, einen Break machen. Und vielleicht ist das so das, wo man da ansetzen könnte, dass ein Counter-Stereotype zwar nicht das Modell aushebelt, aber eigentlich sozusagen einen Lernmechanismus fördert. Und man wird trotzdem die Person versuchen, auf diesem Koordinatensystem einordnen zu können, aber vielleicht eben neu einordnen zu können. Und ich glaube, das ist so eigentlich voll die Lernchance, dass wenn man Leute kennenlernt, wo man es merkt, oh, da habe ich jetzt irgendwie voll stereotypisiert, dass man da eben so einen Lernmechanismus auch ansetzt. Und es gibt auch schon Studien, die das so ein bisschen machen. Es gibt zum Beispiel eine Studie von der PISA, 2022 war das, glaube ich, aber nagelt mich nicht drauf fest, die zum Beispiel gezeigt haben, dass in den Klassen, in denen die beste Mathe-Schülerin sozusagen ein Mädchen war, dass die Mädchen allgemein auch besser waren in Mathe als bei Klassen, wo das halt Jungs waren. Und ich glaube, genau da könnte man so ansetzen.
Mega, mega spannend. Du hast jetzt schon ganz viele praktische Implikationen auch angesprochen, was natürlich auch immer richtig cool ist. Um jetzt quasi gegen Ende der Folge dann noch einmal rauszuzoomen und auf die Metaebene nochmal zurückzukommen, das ist eben wirklich, wie Forschung funktioniert. Häufig bringt ein Paper meistens zwei Dinge zusammen, dass man sagt, okay, wir haben dieses eine Modell, wir haben aber noch diese andere Sache, wie können wir das irgendwie miteinander integrieren? Und dann auf persönlicher Ebene würde ich sagen, ich liebe grundsätzlich Forschung, wo man zwei Hypothesen hat, die so ein bisschen gegeneinander stehen und man ehrlich gesagt nicht so wirklich weiß, was da jetzt rauskommt, weil dann kann einem Forschung vielleicht dabei helfen, eine bessere Antwort darauf zu finden und dann die praktischen Implikationen abzuleiten. Deswegen cool, dass wir gegen Ende der Folge jetzt irgendwie an diesem Punkt angekommen sind. Was nimmst du denn für dich noch so aus der Folge mit, Luise?
Also erstmal fand ich sehr schön, dass du nochmal die Metaebene aufgemacht hast. weil man das, glaube ich, manchmal vergisst, wenn man so anfängt, über irgendwas zu reden, dass das eigentlich schon Forschung ist, was man da so ein bisschen macht, im ganz Kleinen. Und was ich nochmal ganz interessant fand, war nochmal In- und Out-Group-Phänomene zu sehen. Und irgendwie ist das was, ich habe das Gefühl, wir haben es schon öfter im Podcast angesprochen, das ist was super relevant ist und was man ganz oft sich bewusst machen sollte, dass man eben in einer In-Group existiert und dass auch eine Out-Group existiert und das was mit mir macht. Und vielleicht nehme ich das so ein bisschen mit raus. Wie ist es bei dir, Kai?
Ich finde, dieses Paper oder dieses Modell allgemein ist so das Abbild davon, was Psychologie ist. Das heißt, wenn viele von euch irgendwie zuhören, nicht Psychologie studieren, überlegen, ob Psychologie was für euch ist. Wenn euch so Dinge interessieren, das ist wirklich das, was Psychologie ist. So häufig hat man irgendwie zwei unterschiedliche Faktoren, die nennt man dann orthogonal zueinander und schaut sich dann unterschiedliche Möglichkeiten an. Aber das hilft uns eben dann dabei, psychologische Phänomene besser zu verstehen und dann, das ist ja eigentlich immer das Ziel, das dann auch in die Praxis zu übersetzen. Dazu machen Luise und ich bald auch noch eine Folge, wo es dann noch mehr im Detail darum geht, wie kann ich psychologische Erkenntnisse dann wirklich in der Praxis annehmen, weil das ist nicht so einfach, wie man denkt, aber eben sehr relevant, weil nur so können wir Stereotype schneller brechen, als ein Atom zu spalten. Wobei ich glaube, dass ich eh nie ein Atom spalten werde, das heißt, wenn überhaupt, dann werde ich wohl irgendwann mal ein Stereotyp brechen.
Ich glaube, da kann ich mich nur anschließen und vielleicht schafft ihr das jetzt ja auch und vielleicht geht ihr nach der Folge so ein bisschen raus und überlegt auch nochmal, wann man so, wie man einem BWLer entgegentritt. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bewertet uns gerne auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Und empfehlt uns doch gerne an Menschen weiter, die besonders gerne stereotypisieren. Und ansonsten schaut bei Insta vorbei, positiv korreliert, alles klein und zusammengeschrieben. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch und auf Staffel 4. Die kommt nämlich auch schon nächste Woche wieder raus. Das heißt, ihr habt jetzt wieder jede Woche positiv korreliert. Und bis dahin, bleibt positiv korreliert. Ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.